Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, der Wunsch nach Frieden ist groß, nicht nur zu Weihnachten. Stress mit dem Nachbarn, das will keiner, den möchte man am liebsten loswerden. Nach zwei Weltkriegen, die wir hatten, ist letztendlich ein Friedensprojekt entstanden. Und das heißt Europäische Union. Das war mit einer der Triebfedern, dass Menschen, ja, dass Krieg unmöglich gemacht wird, dass Menschen miteinander in den verschiedenen Ländern in einer wirtschaftlichen Abhängigkeit voneinander leben, sodass Krieg sich nicht mehr lohnt. Der Friedensgedanke war maßgeblich bei der Europäischen Union. Sicherheit wollte man, Wohlstand und blühende Landschaften. Und es gibt mittlerweile, oder schon eigentlich viele Jahre schon, wenn jemand außergewöhnliche Bemühungen anstrengt, um irgendwas zum Frieden beiträgt, dann gibt es sogar einen Nobelpreis, einen Friedensnobelpreis. So wichtig ist das geworden, nicht nur für die Naturwissenschaften, sondern auch für den Frieden. Das wird gewürdigt. So wichtig ist uns das. So stark der Wunsch nach Frieden in der Welt auch ist, kein Stress mit den Nachbarn und überhaupt, so schwer fällt es uns doch oft, Frieden mit anderen Menschen zu halten. Es ist erstaunlich, wie lange Menschen manchmal in Unfrieden miteinander leben können. Da geht man sich Jahrzehnte aus den Augen, geht auf Distanz und kriegt es irgendwie nicht hin. Man leidet unter dem Unfrieden, aber dass man das irgendwie so umsetzen kann, dass man sich versöhnen kann, fällt dann vielleicht noch schwerer, als dass man das einfach aushält, in Unfrieden zu leben. Aber es ist erstaunlich, ganz am Ende des Lebens, da gibt es manchmal folgende Situation, dass Menschen sagen, ich muss unbedingt nochmal mit dem oder jenem geredet haben. Da entsteht auf einmal diese Sehnsucht nach Frieden, nach Versöhnung. Da gibt es Leute, mit denen habe ich noch eine offene Rechnung, beziehungsweise mit denen sollte ich mich versöhnen. Irgendwie ist da dieses Gefühl, in Unfrieden kann ich nicht aus dieser Welt rausgehen. Und vielleicht kommt es daher, dass wir merken, in Unfrieden mit meinem Nächsten kann ich schlecht vor Gott stehen. Das passt irgendwie nicht. Ich muss Frieden schaffen. Und dann manchmal auf den letzten Drücker klappt es manchmal noch. Und dann ist da überhaupt der Friede mit Gott. Vielleicht habe ich Frieden mit meinem Nächsten, aber habe ich Frieden mit Gott? Wenn Menschen auf der Erde am Ende des Lebens stehen und sich nach Frieden sehnen mit Nachbarn oder Familienangehörigen, dann kann es vielleicht auch sein, dass sie spüren, ich brauche Frieden mit Gott und den kriege ich nicht einfach, wenn ich noch in Streit lebe mit anderen Menschen. Und das ist eins der größten Wunder des Glaubens, dass es Frieden mit Gott gibt. Ich lese aus dem Römerbrief unseren Predigtext, Kapitel 5, geht's los. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir mittels des Glaubens auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns in der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Soweit erstmal. Gott will uns Frieden schenken. Rechtfertigung des Sünders allein aus Glauben ist nicht irgendwie sowas Theoretisches, wo ich sage, okay, jetzt kann ich vor Gott stehen, weil Jesus mich erlöst hat durch seinen Tod am Kreuz. Das ist nicht nur eine formal-juristische Geschichte, die uns da ergreifen will. Ja, denn mal eins, dann komme ich in den Himmel. Sondern es geht um tiefen Frieden. Und Paulus sagt es hier, so haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus. Ein Frieden mit Gott, ein Frieden mit anderen Menschen. da ist häufig auch die Aufgabe, das weiterzugeben. Den Frieden, den ich mit Gott habe, dass ich den umsetze, auch mit anderen Menschen. Einen Zugang haben wir zu dieser Gnade. Das ist wie so ein Haus, da steht Gnade drauf und wir haben einen Zugang. Da sind wir drin. Und der wird uns auch nicht verschlossen. Und da klingt auch immer wieder schon an, dass wir Sünder bleiben. Und deswegen brauchen wir immer wieder diese Gnade. Wir leben in einem Haus der Gnade. Da dürfen wir zu Hause sein. Durch den Glauben haben wir den Zugang in dieses Haus der Gnade. Und wenn ich merke, mir ist jemand gnädig, Gott ist mir gnädig, trotz meiner Sünden, trotz meiner Fehler, dann löst das etwas in mir aus. Verkrampfung entkrampft sich. Du musst aus dir heraus besser werden. Und nein, das darfst du dir nicht leisten. Und schon wieder. Und nein. Gnade. Gott ist gnädig, obwohl er weiß, wie du bist. Du darfst immer wieder Zuflucht nehmen. Und wenn du weißt, dass du erlöst bist durch Jesus, dann löst sich etwas in deinem Leben. Verkrampfung, Anspannung. Und dann tritt etwas ein wie Frieden. Gott hat mir vergeben. Auf einmal macht sich Frieden breit in deinem Herz. Darum geht es hier, Paulus. Und wir rühmen uns der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Herrlichkeit Gottes ist das Thema der Blue Flame. Und wir rühmen uns dieser Hoffnung. Das heißt, es wird mal so sein, dass wir in Gottes Gegenwart stehen werden. Und das wird bezaubernd sein. Das ist etwas, was wir mit Worten hier gar nicht ausdrücken können. Wir werden anfangen, Lobpreis zu halten. Nicht nur ein Lied, zwei Lieder, sondern unser Herz wird voll Glück übergehen. Weil wir Gott anschauen können, weil die Gemeinschaft, die Beziehung zu Gott so dermaßen intensiv ist, weil wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen können, dass alles andere, was uns hier auf dieser Welt gefällt und wir sagen, oh Mann, gibt es das im Himmel auch, sonst bin ich da nicht glücklich, das vergessen wir, das brauchen wir nicht mehr, da werden wir nicht mit keinem Gedanken mehr dran erinnert. In Gottes Gegenwart zu sein, mit seiner Gegenwart erfüllt zu werden, ist mehr und größer als alles andere, was wir uns unter gelingendem Leben vorstellen. Und diese Hoffnung wird durch den Glauben in unser Herz gegeben. Das wird so sein. Und es ist nicht abhängig von dir, sondern du stehst im Haus der Gnade durch den Glauben. Jetzt geht's weiter. Paulus denkt auch an die anderen. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch in den Trübsalen, da wir wissen, dass die Trübsal Ausharren bewirkt, das Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung, die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Ja, was ist denn, wenn es uns nicht so gut geht, wenn wir leiden? Vielleicht wird man gemobbt in der Schule, seitdem man sagt, dass man Christ ist und zur Jugend geht und zum Hauskreis ist, machen die Freunde auf einmal so einen gefühlten Abstand um einen herum. Oder man leidet unter anderen Dingen, unter Krankheit, hat Sorgen wegen anderer Menschen, wegen der Kinder, wegen der Eltern, wegen der Arbeit. Ist Christsein immer irgendwie so ein ich bin glücklich und ich schwebe auf Wolke 7? Es gibt Trübsal, das sagt Paulus. Ob nun aufgrund meines Glaubens, dass ich gemieden werde, in Anführungszeichen Verfolgung, schlimmer könnte es werden. Oder aufgrund anderer Dinge. Es gibt Trübsal und dann wird Trübsal geblasen. So sagt man so schön. Aber was soll ich tun, wenn die Situation so ist? Ausharren. Halt durch. Halt durch. Die Situation ist so, ich kann sie momentan nicht ändern. Was mache ich? Mein Glauben an den Nagel hängen? Gott, wie kannst du es zulassen? Ich gehe jetzt einen anderen Weg. Nein. Halte durch. Wie beim Marathonlauf. Es gibt ein Ziel, das lohnt sich. Und ich weiß, was da an Schmerzen an einem Marathonlauf auf mich zukommt, also halte ich durch, weil ich das Ziel vor Augen habe. Und wer durchhält, der bewährt sich. Auf den kannst du dich verlassen. Da gehst du zu einem Christen, der hat dir viel weiter geholfen in deinem Leben, aber dem geht es jetzt auf einmal selber nicht gut. Und du, der du vielleicht Hilfe suchst, merkst, Mensch, der hart aus, der bewährt sich, der lässt sich nicht umstoßen, der hält an seinem Glauben fest, auch wenn er momentan sich manche Dinge auch anders wünscht. Im Gebet ist mit und nichts ist eingetroffen und trotzdem an Jesus festhält. So kann jemand zum Vorbild werden. Kannst du für mich beten, ich bin krank. Geh zu einem Menschen hin, der für Kranke betet und der selbst jetzt krank ist. Und trotzdem betet er für mich und gibt den Glauben nicht auf, für mich zu beten. Mal Hand aufs Herz. Wie viele Leute haben schon mal für sich beten lassen, als sie krank waren? Ganz viele, das ist toll. Und jetzt ist nach dem ersten und zweiten und dritten, vierten Gebet nicht besser geworden. Wer ist danach noch wieder hingegangen und hat beharrlich weitergebetet? Danke für eure Meldung. Das macht Mut. Aber ihr wisst ganz genau, wie schwer es uns fällt. Dann soll das vielleicht nicht sein. Gott möchte das nicht. Noch nicht. Oder du hast einfach den Glauben verloren. Ach, ich lasse das mal lieber. Ich versuche nochmal bei den Ärzten. Nochmal einen anderen Arzt. Wir werden da ganz schön gebeutelt. Ausharren. Herr, du hast gesagt. Und ich komme wieder. Und ich komme wieder. Das kann auch ein Zeugnis sein für andere. Der lässt weiter für sich beten. Der hat weiter den Glauben, dass Gott an ihm handelt. Ein Zeugnis für andere. Bewährung aber gibt Hoffnung. Die Hoffnung stirbt zum Schluss, sagen wir. Hoffnung ist wichtig. Aber auf was denn hoffen? Und jetzt geht's weiter, der Schluss. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Das ist eigentlich der Grund der Hoffnung. Denn irgendwie brauche ich einen Anker. Irgendwie brauche ich doch etwas, was mich glauben lässt, was mir Hoffnung gibt. Und letztendlich ist es die Liebe Gottes. Und das ist nicht Theorie, sondern geht es darum, dass wir Gottes Liebe erleben dürfen. Und wenn ich spüre, dass Gott mich liebt, aber diese und jene Situation schlecht sind, die wünschte ich mir anders, dann weiß ich doch, ich bin in Gottes geliebten Händen und er weiß, was er tut, zu welcher Zeit und wann. Wenn ich einen Menschen liebe, dann vertraue ich ihm. Wenn ich einen Menschen liebe, dann weiß ich, er meint es gut. Ich verstehe ihn vielleicht momentan nicht, warum er dies und jenes macht. Aber wenn da Liebe ist, dann ist man zusammen. Und man vertraut einander und man hat Hoffnung. Und wir brauchen da eine Liebe, die groß ist. Und das ist jetzt zum Schluss die Größe der Liebe Gottes. Steckt in diesem Satz, der auch unser Wochenspruch war. Gott aber erweist seine Liebe gegen uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Gott liebt dich. Ja klar, ich bin ja auch ein Netter. Nee, das ist nicht der Grund. Ich kann ja auch ganz viel und tue ganz viel. Nein. Da bist du völlig falsch gewickelt. Denn wenn das wegbricht, glaubst du nicht mehr an die Liebe Gottes. Oh, ich kann nichts, Gott liebt mich nicht. Oh, ich bin doof, Gott liebt mich nicht. Das Wunder der Liebe Gottes ist, dass wir uns diese Liebe nicht verdienen können. Nun kann man sagen, ja gut, er liebt mich, weil ich sein Geschöpf bin, so wie Eltern ihr Kind lieben. Ja, das ist richtig. Aber dieser Satz geht tiefer. Stell dir vor, da ist jemand, der macht nur Mist, macht ganz fürchterliche Dinge. Und ich sehe das. Und ich merke das, ich kenne den Menschen noch gar nicht vorher. Ich sehe, das ist ein Unmensch. Und wenn ich dann sage, ich liebe dich oder Gott liebt dich, dann ist da eigentlich nichts Liebenswertes an ihm. Gar nichts. Eigentlich das Gegenteil. Gott müsste ihn hassen. Gott erweist seine Liebe gegen uns darin, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Als es überhaupt nichts gab, was uns irgendwie liebenswürdig macht. Ja, das Gegenteil. Und trotzdem liebt Gott den Menschen. Das heißt, wenn ich merke und vielleicht mit mir selbst nicht zufrieden bin und denke, wie ich kann mir nicht mal im Spiegel begegnen, weil mir alles möglich vor Augen steht, was nicht gut ist. Und zu wissen, Gottes Liebe geht noch tiefer. Er hat dich schon da geliebt, wo du gegen ihn gekämpft hast, dich von ihm losgesagt hast, dich über ihn lustig gemacht hast, ihn beleidigt hast, andere Menschen ausgenutzt hast. Alles das, was Gott verletzt. Da hat er schon dich geliebt. Als du nichts Liebenswertes an dir hattest, Gott mit Füßen getreten hast, durch dein Verhalten, durch dein Denken, da hat Gott dich schon geliebt und ist für deine Sünden gestorben, weil er weiß, das ist der einzige Weg, dich zu retten. Und wenn mir das deutlich wird, dass keine Faser an meinem Leben eigentlich irgendwie liebenswert ist, dass Gottes Liebe noch tiefer geht, dann kann ich langsam anfangen zu erahnen, was Gnade aus Gottes Mund bedeutet. Du lebst aus Gnade, weil Gott dir gnädig ist, weil er dich liebt. Und das lässt es zu, dass ich mit mir ehrlich sein kann. Dass ich nicht mehr weggucken muss auf die dunklen Stelle, auf die Leichen im Keller. Die muss ich nicht ausblenden, sondern wenn ich diese tiefe Liebe zulasse, dann kann ich ganze Ehrlichkeit über mein Leben zulassen. Und dann kann ich vielleicht auch ehrlich sein mit meinem Nächsten. Und sagen, du, ich möchte da was klären mit dir. Ich lebe aus Gnade. Das habe ich verstanden. Und diese Gnade, die möchte ich dir weitergeben. Ich vergebe dir. Oder bitte vergib mir. Das ist das Wunder. Letztendlich kommt der Friede, der tiefe Friede, aus dieser Liebe, die Gnade verstanden hat. Amen. Lass uns beten. Jesus, wir können oft gar nicht verstehen, wie weit deine Liebe geht und wie tief deine Gnade uns hervor, ja aus den tiefsten Abgründen heraufhebt. Jesus, in deiner Liebe dürfen wir ehrlich sein und dir alles bringen. Wir brauchen nichts verdrängen, denn auch das hast du bezahlt am Kreuz und dafür bist du gestorben. Herr, und das ist der Ursprung allen Friedens, aller Liebe in unserem Herzen, aller Versöhnung in dieser Welt. alles aufeinander zugehen, alles ertragen und glauben können. Die Liebe ist die größte unter allen. Glaube, Liebe, Hoffnung. Und du hast uns gezeigt, wie tief deine Liebe geht. Herr, bitte, geh tiefer in unser Herz, dass wir deine Liebe zulassen können. Amen.